BR Heimat lesen.
Recht herzlich grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf die Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostund.
Der Darstudel. Ein herrlich Land, diese grüne Steiermark mit ihren Felsriesen, Bergkuppen und Matten. Grün ist die Landesfarbe. Ein unvergleichlich Grün tragen die Bergwiesen, auf denen das Almvieh das würzige Futter findet. Grün ist das Band, das um die Steirer Hüte gewunden ist und ihnen das fesche Aussehen den steirischen Schick gibt. Grün und weiß sind die Grenzpfähle und Wegweiser des prächtigen Landes angestrichen und grüne Seidenbänder flicht sich das echte steirische Dirndl in die Zöpfe. Das Herz lacht einem beim Anblick eines echt steirischen Paares. Schön ist das Land, das Auge weilt trunken auf der Fülle alpiner Naturreize, die dem Touristen ein Eldorado bieten. Aber wie jedes Hochland hat auch die grüne Steiermark in ihrem nördlichen, oberen Teile eine Kehrseite. Karg ist das Erträgnis der alpinen Landwirtschaft. Je höher das braun verwitterte Bauernhaus liegt, desto mühsamer und weniger lohnend die Arbeit. Nur die Viehzucht blüht. Sie ist in Obersteiermark zu Hause und für den wirklichen Bauern eine wichtige Erwerbsquelle. Nicht aber für den Keuschler, den Bewohner einer kleinen Blockhütte mit bescheidenem Grundbesitz, der kaum Futter für eine Kuh und ein paar Geißen abwirft. Hier wird das Leben zum erbitterten Kampf ums elende Dasein und gar oft ist der billige Schnaps Tröster, bis der Fusel zum Verderber wird. Wer wahrhaft Armut finden will, steige empor und dringe in Obersteiermarks Bergwelt ein. Erhaben die Natur, nichtig der in ihr kämpfende Mensch, der nicht immer ein Ebenbild Gottes ist. Liegt es im Wasser, ist die Ernährung Ursache, der Kretinismus ist für das herrliche obersteirische Land eine Beigabe, die zunächst das Mitgefühl anregt für die bedauernswerten Geschöpfe, Menschen genannt, wiewohl sie dem Tiere näher stehen, dann aber das Interesse des Beobachters beansprucht. Hoch droben am Bergrücken, wo die letzten Fichten stehen und die Latschenregion beginnt, wo sich die Felsstrophen aufbauen zur Steinwüste, steht eine Keuschen, umfriedet von wenigen Quadratfuß Wiesengrund und einem steinigen Haferfeld. Schwere Balken, grob gehauen und ineinander gefügt, bilden die Wohnung für eine mit Kindern reich gesegnete Keuschlerfamilie. Zwei mit Heu gefüllte Holzpritschen sind die Ruhestätte für Eltern und Kinder, ein aus Backsteinen zusammengesetzter offener Herd, der Rauch entflieht durch die Türe, darüber der geschwärzte Kochkessel und wenige Geschirre zum täglichen Bedarf bilden die Einrichtung. Ein Verschlag ist zur Milchkammer bestimmt, während rückwärts ein kleiner Stall nebst Futtertenne angebaut ist, in dem das wenige Vieh bei schlechter und rauer Witterung Unterkunft findet. Der Keuschler arbeitet als Holzknecht, das Weib besorgt die kleinen landwirtschaftlichen Geschäfte, die halbwüchsigen Kinder hüten das Vieh, bis sie auf stundenweitem Wege zur Schule müssen, nicht gerade zum Vergnügen der Eltern, die die jungen Kräfte zur Arbeit brauchen. Roggen und Hafermehl mit Wasser angemacht und mit Fett geröstet, bildet nebst der Schottsuppe, einem Erzeugnis aus geronnener Milch mit Schwarzbrot aufgekocht, Jahr aus, Jahr ein die Nahrung dieser armen Gebirgler. Getränk ist Wasser, und wenn etwas Kupfergeld im Hause ist, greifen die Keuschler zum Schnaps. Wild wie die Natur werden die heranwachsenden Kinder, raue Kehllaute, dem Städter unverständlich, vermischen sich in die Sprache, der Hals verdickt sich, bald ist der Kropf da, stier wird der Blick, blöde der Gesichtsausdruck, das Fassungsvermögen schwindet, es degeneriert der Mensch. Diesen Wandlungsprozess machte auch der Darstodel durch. In der Jugend verschoppt, das heißt mit der oben erwähnten schweren, groben Kost verfüttert, blieb der Keuschlerbub in der geistigen Entwicklung zurück, während sein Körper eine Höhe von fast 2 Meter erlangte. Vater und Mutter waren längst von Holzknechten auf den Friedhof im Tale getragen worden, die übrigen Geschwister bei Bauern in Dienst getreten. Der Älteste von ihnen hat die Keuschen übernommen, für den Jüngsten war kein Platz. Wozu auch? Er ist ja ein Dodel, das heißt ein Schwachsinniger, den der steirische Dialekt auch Trottel oder Depp nennt. Heimatlos, ohne Obdach fristet der Dodel ein für städtische Begriffe entsetzliches Leben. Er bettelt sich von Bauernhof zu Bauernhof, klettert notdürftig bekleidet, an den Füßen Ware ungeheuer von massig beschlagenen Schuhen talwärts und vertrinkt die erhaltenen Kreuzer in Schnaps. Im Sommer in Heuschuppen übernachtend, flüchtet der Dodel zur rauen Jahreszeit zu mildtätigen Bauern, von denen einer ein menschliches Rühren verspürte und ihm für Lebenszeit eine Dasch übertrug. Eine Flachsbrecherhütte, Dasch genannt, wird das Heim des einsamen Bettlers. Eine Liegestatt aus Holz, mit Heu gepolstert, in einem kleinen Holzraume ohne Fenster, das ist die letzte Zuflucht. Ein Herd ist nicht darin. Der Dodel könnte unachtsam mit dem Feuer umgehen, und den roten Hahn fürchtet man im Gebirge noch mehr wie auf dem Flachlande. »S Unglück ist hussig«, sagt man in Obersteiermark. Jahre verlebte der Dodel in diesem dürftigen Heim, harmlos und stumpfsinnig, bis er auf seiner Bettelwanderung oben auf der Alm von einer bösartigen Kuh angenommen, heißt verfolgt und aufgespießt wurde. Das eine Horn des Tieres drang dem Ärmsten mit Vehemenz in den Leib. Die Gedärme quollen heraus. Grässlich zugerichtet blieb er hinter einem Zaun liegen, bis der Senner ihn am Abend fand. Zum Landarzt unten im Dorfe gebracht, wurde der Darstodel, wie er fortan hieß, in Behandlung und ihm die schier entzweigestochene Milz herausgenommen. Die Kur gelang. Der Cretin kam davon und lebte ohne Milz jahrelang weiter. Nur hasste er fortan den Tabak. Vor Tabaksqualm flüchtete er in rasender Schnelligkeit. Schnupftabak, ihm scherzweise in die Nase gesteckt, brachte den Dodel außer sich. Für Wohltaten hatte der Halbstumme ein ziemlich gutes Gedächtnis. Lallend, die riesigen Beine mühsam schleppend, eilte er auf seine Guttäter zu und suchte die Hand derselben zu haschen. Vielleicht enteilten die Bewohner des Marktfleckens diesem Dank, schlugen dem Dodel die Türe vor der Nase zu. Sein Anblick war allerdings nicht gerade vertrauenerweckend. Ich kannte den Burschen mehrere Jahre durch meinen Sommeraufenthalt im steirischen Hochland. und habe noch eine Reminiszenz an ihn im Gedächtnis. Wir saßen eines schönen Sonntagmorgens im Postgarten beim Frühschoppen, indes eine der Damen mit dem Amateurfotografen aus den um das Wirtshaus rumstehenden Bauern Gruppenbildchen entnahm, sie durch Momentaufnahmen fixierte, ohne dass die Bauern die geringste Ahnung hatten. Plötzlich kündigte ein Geschrei die Ankunft des Dachstudels an, der richtig auf die Post zusteuerte mit seinen Spinnenbeinen. »Ach, wenn ich den fixieren könnte«, rief unsere Fotografin. »Das kann bald geschehen«, meinte ich, fing den Dodel ab, um ihn für eine Momentaufnahme aufzuhalten. Mit einigen Kreuzern auf der Hand gelang dies, nur zeigte der Krüppel ein gewisses Misstrauen. Plötzlich erblickte er den Fotografenapparat, die Mündung auf sich gerichtet. Ein grauenhafter Schrei und mit unbegreiflicher Schnelligkeit entfloh der Dachstudel. Aber sein Bild war schon auf der Platte. Nach 8 Tagen hatten wir alle ein Exemplar von Dachstudels Fotografie und einer von uns zeigte sie ihm. Neugierig warf der Dodel einen Blick auf das Bild. Dann packte er es und machte eine Geste, die für den Ausdruck gründlichster Abscheu gelten konnte. Auf meine Frage im vorigen Sommer nach dem Dachstudel wies man nach dem Friedhof. Der Ärmste war im Februar oben im Gebirge tot aufgefunden worden.
BR Heimat lesen.
S'Odradinandl. Der heurige Sommer ist also richtig genau so niederträchtig schlecht wie sein Vorgänger im vorigen Jahre. Seit 10 Tagen regnet es Bauernbuben, dass man nicht einmal die paar Schritte ins nahe Wirtshaus tun mag, und das will bei einem Isar-Athener was heißen. Nachgerade wird mir aber die Geschichte zu bunt. Die Bergschuhe ermöglichen es, den Sumpf, von einer Straße kann man nicht reden, zu durchwaten. Und so geht es denn im Sturmschritt der Wirtschaft zu, wo Grazer Bier ausgeschenkt wird. Die erste Frage ist natürlich, wann der Banzen angezapft wird. Die prompte Antwort lautet, sobald der Herr Kaplan kommt. Wann kommt denn der? Nach dem Abendessen. Wann ist er zu Abend? Nach 7 Uhr. Und jetzt ist es 5:30 Uhr. Oh, Hofbräuhaus. Was tun? Ein Gedanke. Ich gehe zum Herrn Kaplan im Pfarrhof, stelle mich als durstigen Münchner vor und lade ihn ein, mit ins Wirtshaus zu gehen, damit angezapft wird. Läuft einmal der frische Quell, dann kann Hochwürden ja wieder zu den Penaten zurückkehren. Gedacht, getan. Und richtig, der Herr Kaplan lacht, dass sein Bäuchlein wackelt und meint, auf so eine Idee kann auch bloß ein Münchner kommen. Die Hauptsache ist, dass die Frau Wirtin richtig den frischen Banzen anzapft, wie sie des Talars ansichtig wird. Gut dressiert haben Hochwürden ihre Leute, sage ich respektvoll und trinke dem würdigen Benediktiner Expositus ein Prosit zu. Da auch noch der Notar und der Wildmeister im Extrastübel sitzen, die über das frische Bier bedeutende Erscheinen des Kaplans höchlich vergnügt sind, so kommt auch bald die richtig feuchtfröhliche Stimmung in die Gesellschaft. Jetzt kann es draußen meinetwegen tropfen wie der Dachstein so groß regnen. Ich sitze und trinke. Prosit, meine Herren. Kaleidoskopartig wechselte das Gespräch. Jeder hat nun schon was zum Besten gegeben aus fröhlicher Jugend- und Wanderzeit. Bloß der Wildmeister pafft gewaltige Wolken aus seiner Pfeife und hüllt sich in Qualm und Schweigen. Nutzt ihm aber nichts. Raus muss er aus seiner olympisch-obersteirischen Ruhe und eine storsteirische Geschichte muss er erzählen. Er weiß deren genug, versicherte der Kaplan. Der wackere Graubart lässt sich auch nicht lange bitten und er erzählt, wie ich einmal von einer Schwagerin angeführt worden bin. Ist jetzt lang genug her, daher kann man schon davon erzählen und solche Dummheiten habe ich nicht mehr verübt seit jener Zeit. Vor etwa 30 Jahren war ich hier als Forst- und Wildmeistergehilfe tätig und das Chemnath-Gebirgsrevier gehörte noch zu unserem Bezirk. Wie jetzt hat es auch damals schon Wildbratschützen gegeben und besonders am Stoder wurde den Gämsen arg zugesetzt, sodass ich alle Augenblicke dem stattlichen Felsenkoloss meinen Besuch abstatten und das Revier nach den Spitzbuben absuchen musste. In diesem Revier lag und liegt noch heute die Stoderalm, die jetzt von einer Tochter unserer Wirtin bezogen ist. Damals hauste als Brändlerin saubere Nandl auf dieser Alm. sicher das schönste Dirndl im ganzen Oberennstal. Na, weil die Alm in meinem Revier war, habe ich auch Snandl öfter zum Sehen kriegt. Und was nutzt es leugnen, ich hab mich nie satt sehen können an dem mudelsauber Madl. Wer ihr Schatz war, habe ich natürlich auch gewusst. Und dass er einer der Hauptwildbratschützen war, dito. Aber zum Abfangen war der Kerl nie. Ich habe es anstellen mögen, wie ich wollte. An einem Nachmittag wanderte ich gerade über der Assacher Scharten aufwärts, als ein Schuss fiel drüben in der Nähe vom Hasenstrich. Das ist gewiss der Nandl, ihr Bur, denke ich mir, und kalkulierte so. Der Wildbratschutz wird jetzt das Wild verstecken und dann der Brändlerin zueilen, damit diese weiß, wo der Braten liegt zum Abholen in der Nacht. Also ist's am gescheitsten, wenn ich gleich auf die Stoderalm zuwatschle und die Brändlerin ausfratschle. Ich gehe also stramm auf die Hütten zu, aber die Brändlerin hat mich schon lang gesehen und juchzt mir zu, als wäre ich ein Bur und nicht der Jäger, der ihn sucht. Gleich wart sie mir auch auf mit einem Vogelbirnen und statt dass ich sie ausfrage, fratschelt sie mich aus, wo ich rauf wär und wo's wieder heimzuging. Trotz ihrer prachtvollen Augen, in die zu schauen eine Seligkeit an und für sich war, na, räusperte sich der Kaplan, merkte ich die Absicht, doch kam es nicht bis zur Verstimmung. Ich frug endlich doch direkt, ob's Dirndl keinen Schuss gehört hätt. Aber Schnecken, nix hat's gehört, das narrische Dirndl, und vom Schießen will's überhaupt nix wissen, beim Wildbratschutzen nicht und beim Jäger nicht. Ja, vom Jäger schon gar nicht, weil ihre Mutter schon gesagt hätt, Dirndl nit, kein Jäger liebt nit, denn sie wollen nie schlafen und gib mir keinen Fried. Weiß der Teufel, wie's gegangen ist, ich hab mich von die schönen Augen nicht losreißen können. Der Arm war um die schlanke Taille des Prachtmädels gelegt. Ich weiß auch nicht, wie der da hingekommen ist. Und währenddem spielt's Madl allerweil mit meinem Quer, redet vom schweren Gewicht, fragt, ob's auch geladen ist und ob's auch recht laut duscht. Und ich geb auf all das Geschwätz gar nix. Hör nix, seh nix. Und wie ich dem Prachtmädel grad einen tüchtigen Schmatz auf den rosigen Mund aufpappen will, da trug des Herrgott Sakramentsdirndl los und der Kugelschuss fahrt mit lustigem Knall in die Luft. Wie zu Tode erschrocken wirft des Dirndls quer weg, mitten in den Sumpf vor der Hütten und flüchtet mit einem Satz ins Milchkammerl. Das gescheiteste Gesicht, glaube ich, hab ich im selben Augenblick grad nicht gemacht. Aber hängen lasse ich mich noch heut, dass die Odra den Nandl selbiges Mal hinterm Kammerdürl gestanden ist und hat sie denkt, wie heut bist du gewarnt, lieber Bub, und weißt jetzt, dass der Jäger herum ist. Natürlich haben alle Wildbratschützen im ganzen Revier gewusst, wie sie dran sind. Und ich hab mit langer Nase abziehen können von der Stoderalm, in der Überzeugung, dass mich die Odra den Nandl nicht schlecht erblickt hat. Ein hörbarer Beweis dafür war der Schnatterhüpfel, das mir das sakrische Dirndl nachgeschickt hat beim Abmarsch von der Hütten. Und der Jäger sieht gut, aber d'Lieb macht'n blind. Und da fangt oft den größten ein kleines Dirndl geschwind. Dass der Jäger, der Wildbratschützen fangen will, jeder Brändlerin auf guter Stund ausweichen muss, hab ich mir von dieser Stund an gemerkt und danach gehandelt. So, meine Herren, das ist die Geschichte von der Odraten Nandl. Damit schloss der Wildmeister seine Erzählung. Eine Viertelstunde später patschten wir durch den Straßensumpf in stockfinsterer Nacht der Sommerfrischbehausung zu.
BR Heimat lesen.
Der Almstummerl. Zu Füßen des mächtigen Gebirgsstockes des Hochrisses dehnt sich eine große Hochebene aus, welche der Samerberg genannt wird. Es ist dies ein wenig gekanntes, wenig besuchtes, romantisch schönes Gebirgsgebiet im oberbayerischen Hochlande, von kleinen Ortschaften besät, von einem braven Volksstamm bevölkert. In einem Dörflein dieses uralt besiedelten Gebietes ist es ein altes, schwaches Männlein mit dünnen Silberlocken und weißen Bartstoppeln, das von Jung und Alt verehrt und geliebt wird. Man nennt ihn schlankweg den Almstummerl. Der biedere Alte in der abgewetzten ledernen Hose spricht durch die Hände, da die Zunge den Dienst ihm schier seit einem Menschenalter versagt. Als der Hans noch in der Vollkraft des Mannesalters stand, gab es keinen schneidigeren und kernigeren Burschen auf dem ganzen Samerberg. Und unten im Inntal auch nicht. Und ganz berechtigt war dem Hansl und seiner Dorfgenossen ständiger Spruch: Herrgott, san mir leid. Ein uralter Erwerb der Bewohner dieses Hochplateaus ist das Geschäft des Säumens gewesen, dem fast ständig ein Viertel der männlichen Bevölkerung oblag. Auf struppigen Pferden führten die Säumer, nach deren Beschäftigung der Gebirgsstrich den Namen Samerberg erhielt, von den Salinen der Städte Rosenheim und Traunstein Salz auf engen Saumwegen das Gebirge entlang bis zur Isar nach dem heilkräftigen Tölz und weiter bis zum Lech. Wurde der Schritt von Tier und Säumer heimwärts gewendet, brachten sie Hammerschlag und Zunder mit für die Eisenschmelzer von Bergen und Aschau, auch Getreide zur Schranne im lieblichen Rosenheim. Zur Mitte unseres hastenden Jahrhunderts verminderte sich bereits dieser Transport und die Säumer mussten auf eine neue Art der Verwertung ihres Pferdematerials bedacht sein. Aus dem Säumer ward der Fuhrmann und Schiffreiter, der zur Gegenfuhr, als er der Bergfahrt auf Donau und Inn mit talwärts zog und guten Lohn gewann aus der neuen Beschäftigung. Hans war in seiner Jugend Schiffreiter und hochgeschätzt ob seiner Tüchtigkeit und Verlässlichkeit. Trug eine Plätte ihn und sein Ross, durfte der Eigentümer des Fuhrwerkes der glücklichen Heimkehr aller sicher sein. War Hans in der Fremde, so schaffte Wacker am häuslichen Herd sein treffliches Weib, und lieblich erblühte den kernigen Eltern ein blondes, blauäugiges Mädchen zu ihrer und des ganzen Dorfes Freude. Von einer langen Fahrt, die sich bis Wien erstreckte, kam der gute Hans zum Entsetzen seines Weibes stumm zurück. Seiner Brust entstiegen nur unartikulierte, unverständliche Laute. Bei den Greiner Strudeln war es, dass ein Kahn mit Weibern von den Wirbeln erfasst zur Tiefe fuhr. Der von schwerer Bootsarbeit erhitzte Hans besann sich, als er das Unglück ersah, keinen Augenblick. Kopfüber sprang er in die eiskalte Donau und mit Heldenmut und Herkuleskraft brachte er ein bewusstloses Weib an Land. Und noch einmal tauchte der brave Hans in die Tiefe. Das angebotene Seil wies er lächelnd zurück. Doch für eines Menschen Kräfte war diese Arbeit im eiskalten Wasser zu viel. Seine Riesenkräfte ließen nach. Schon schien der Retter selbst verloren, da gelang es ihm, die Arme aus der Umschlingung des geretteten zweiten Weibes freizubringen, und mit letzter Kraftanstrengung strebte er dem Ufer zu. Aus tiefer Ohnmacht und starkem Fiebertraum erwachte der Retter aus Todesnot stumm. Der Schrecken, der Sprung in das eiskalte Wasser hatten ihm die Sprache geraubt. Wohl ertrug er diesen schweren Schicksalsschlag mannhaft, seinem treuen Weib aber ging diese Prüfung Gottes arg zu Herzen. Sie härmte sich ab und weinte bittere Tränen. Sie fluchte dem Wasser, das ihren Mann unglücklich gemacht, und vermochte schließlich den Gatten, den Schiffreiterdienst aufzugeben. Der Hochwald bot lohnenden Verdienst, für das Abholzen wurden kräftige Leute gern genommen. Hans stieg in die Wildnis und führte still ein hartes Leben als Holzfäller. War die Woche um, dann kam das treue Weib mit Lebensmitteln für die nächste Zeit, so reihte sich Woche an Woche. An einem Sonnabend aber kam Hanseis Weib früher als gewöhnlich, die Fäller waren noch bei der Arbeit. Ein mächtiger Fichtenstamm sollte noch zur Erde, ehe Feierabend wurde. Neugierig trat Hanseis Weib näher, ungeachtet der Warnungsrufe der Holzknechte. Da, plötzlich ein furchtbarer Krach, ein Schmettern bersten und sausend stürzt der Koloss zu Boden, alles knickend und zerbrechend, was in den Bereich seiner Äste und des Stammes gerät. Mit einem Weheruf war auch Hanseis Weib von einem Aste stürzenden Baumriesen zu Boden gerissen worden. Schwer verwundet wurde das Weib von den entsetzten Holzknechten auf einer rasch aus Tannenzweigen hergestellten Tragbahre den weiten Weg zu Tale getragen. Kaum mit geistlichem Zuspruch versehen, hauchte die Ärmste ihre Seele aus. Der arme Hans, der Sprache beraubt, das Weib verloren, mochte er seines Kindes wegen nicht mehr in den Hochwald. An seinem Töchterchen hing er ja mit allen Fasern seines Herzens. Sein Kleinod, das ihm für das Leben noch geblieben, mochte er nicht fremden Händen überlassen. Ihn sah kein Wirtshaus, kein Vergnügungsort mehr. Hans lebte düster vor sich hin, in Entbehrung, fast in Not. So kam der Herbst und mit ihm die Not ins Haus. Die Sparpfennige waren aufgezehrt. Neue Arbeit musste neuen Lohn bringen, wenn Vater und Kind nicht verhungern sollten. Ein Schiff sollte noch einmal in diesem Jahre nach Wien. Ein Führer des Transportes ward gesucht und Hans, der vom Schicksal schwer gebeugte Stumme, übernahm die Leitung. Doch eine Bedingung stellte er. Sein Kind musste mit. Davon ließ er sich nicht abbringen. Kein Vorhalt, dass das kleine Mädchen die Strapazen einer langen Flussfahrt bei rauer Witterung nicht ertragen könne, erschütterte den halsstarrigen Gebirgler in seinem Entschluss. Begleitet von den Segenswünschen der Dörfler stieß Hans mit Mirdei vom Ufer ab und rasch trug der brausende Inn das Schiff talwärts. Der Frühling kam ins Land. Matten und Hänge kleideten sich in frisches Grün. Vom Turme des Dorfkirchleins zwitscherten die Schwalben. Da ward weit unten ein Schiffzug sichtbar und scharfe Augen erkannten die Nussdorfer Plätte, die langsam von Samberger Pferden aufwärts gezogen wurde. Jung und alt strömte an den Ländplatz, den heimkehrenden Hans zu begrüßen, nahm doch die ganze Gegend treuherzig Anteil an seinem Geschick. Doch nicht Hans führte als erster Schiffreiter den Zug. Er lag krank im Schiff, in wilden Fieberfantasien und allein. Mirdei, sein herzig Kind, fehlte an Bord. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde, dass der Stummerl in der großen Stadt sein Kind verloren. Die Schiffknechte wussten zu erzählen, dass Hans, sein Kind an der Hand, die Straßen Wiens durchwandert und glücklich dem Dorfkinde die Herrlichkeiten der Weltstadt gezeigt, bis plötzlich Mirdei verschwunden war. Schreckensbleich durchsuchte der unglückliche Vater die Stadt. Die Landsleute halfen mit, doch nirgends eine Spur des kleinen, kaum schulpflichtigen Mädchens. Der neue Schicksalsschlag drohte den Ärmsten völlig zu vernichten. Lange Zeit lag er todkrank im Spitale und willig schob man die Heimkehr hinaus. Man wollte den Zugführer nicht allein zurücklassen in der großen, fremden Stadt. In stiller Ergebung, gebrochen an Leib und Seele, fristete Hans ein kärglich Leben. Der Großbauer seiner Heimatgemeinde nahm ihn zu leichter Arbeit ins Haus. Im Sommer hantierte der Stummerl auf der Alm zur Unterstützung der Sennerin. Den Winter über machte er sich auf dem Hofe nützlich, und wer es konnte, unterstützte den Armen. So zogen die Jahre ins Land. Schienenstränge durchfurchten die Gegend und veränderten das Kulturbild. Doch das stille Alpendorf blieb unberührt von den neuen Zeiten. Nur der Erwerb seiner Bewohner ward durch die neuen Verkehrswege verringert, so dass die Viehwirtschaft und der karge Ertrag des Ackerbodens die Leute ernähren musste. So kam auch wieder das fröhliche Kirchweihfest, das die Gebirgsbewohner so gerne feiern. Wie eine Braut wird das Kirchlein geschmückt mit dem frischen jungen Grün des Waldes und dem Blumenflor der Gärten. Haus und Hof wird gescheuert, der Maibaum aufgerichtet und mit Fähnlein geziert. Das Hühnervolk muss federn lassen, wie dann auch Braten von allerlei Getier im Ofen schmort. »S Frühjahr ist kämmer, scho blühen die Auen. Jetzt müssen wir uns wohl zwing Maibaum umschauen.« Jung und alt steht auf dem Kirchplatz. Nach beendigten Gottesdienste wird Rücksprache gepflogen. Die Bauern sehen sich selten und haben nur wenig Gelegenheit, die Zeitläufe zu erörtern. Dazwischen wird Handel getrieben. Der schmucke Bursch spendet dem drallen Schatz, was der Kramladen bietet, und zu dieser Zeit stehen die Dienstboten bei ihrem neuen Brotherren ein und treten aus. Ist alles abgesprochen, dann fordert die Fröhlichkeit ihre Rechte. Es kreist der Becher und Maßkrug, und der bäuerliche Appetit zeigt, was er zu leisten vermag. Im lachenden Sonnenschein drehen sich die Paare bis zur sinkenden Nacht. Der Tiroler Wein erhitzt das junge Blut. Trutzliedl fliegen hin und her, bis die Burschen mit den Fäusten aneinander geraten. Ein Kirchtagfest, an dem nicht gerauft wird, ist nicht lustig, sagt die Oberländer Tradition. Freilich wird mancher Hieb zu wuchtig und sitzt mancher Stich zu tief und die Kirchweihfröhlichkeit endet gar oft mit Blut und Elend. Am fröhlichsten ging es im Hofe des Großbauern zu. Banzen auf Banzen braunen und schäumenden Bieres wurden geleert. Die Bauernschaft, wie das Gesinde tafelt und zecht, wie es der Stolz des reichen Bauern fordert, der sich am Kirchtag nicht lumpen lässt. Unter dem schrillen Klang der Schwiegelpfeife, der Fiedel und des Hackbrettels stampfen die derb genagelten Schuhe der Burm und Madeln im Boden. Was Füße hat, muss tanzen. Während nun alles lebt und jauchzt in ungebundener Lust, tritt des Großbauern neue Dirnen in einem Päckchen Hab und Gut am Arm ins Haus. Ein schmuckes Ding, mit Augen wie Vergissmeinnicht, mit Backen so rot wie die Äpfel im Herbst, züchtig und bescheiden. Flink nimmt sie ihre Arbeit auf, sie achtet nicht des lauten Festes draußen im Hofe. Roter Feuerschein flammt plötzlich auf, und wie rasend ergreift der Brand die Futterscheune. Ein Funkenmeer sprüht bis zum abendlichen Himmel. So rasch es möglich werden die Balken niedergerissen und Wasser in die Glut gespritzt. Mit schweren Brandwunden bedeckt, findet man den Almstummerl an der Brandstätte. Der unglückliche Alte ist aus Unvorsichtigkeit zum Brandstifter geworden. Beschenkt mit einem Päckchen Tabak hatte Hansei sich mit glimmender Pfeife zur Scheune zurückgezogen, nach des Tages Mühen, und wohl übermannt vom Schlaf mochte ihm die Pfeife ins Heu entfallen sein. Man brachte den vor Schmerz wimmernden Stummerl in die Küche. Sein brechend Auge fällt auf die junge Dirn, dadurch zuckt ein Schlag den alten Körper. In furchtbarer Aufregung richtet er sich in die Höhe, er achtet nicht der grässlichen Schmerzen, keuchende Laute entquellen seiner Brust und mit zitternden Händen deutet der Sterbende auf das junge, fremde Mädel. Wie von banger Ahnung erfasst, eilt die Dirn auf den Alten zu, sie nennt ihren Namen, da öffnen sich Hanseis Augen groß, Tränen entströmen denselben, übermächtig arbeitet seine Brust, er ringt nach Atem. Da plötzlich kehrt die Sprache dem Alten wieder. »Mein Kind«, ruft er und sinkt entseelt zu Boden.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin, www.br-heimat.de. Und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, pfiat Gott.